Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich in der Akademie am Dom online an diesem sommerlichen Nachmittag. An sich sollte jetzt das Seminar, das Vorbereitungsseminar für die Studienreise nach Armenien und Georgien beginnen. Die Reise musste leider noch einmal verschoben werden auf 2020, aus zwei Gründen. Das eine ist natürlich Corona und das zweite ist die doch labile politische Situation in Armenien. Die ist jetzt zum Thema einer Einzelveranstaltung geworden, die einerseits für die Angemeldeten für die Reise und andererseits auch für die Akademie am Dom ausgeschrieben ist. Sie sind gekommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Das Thema Krieg und Frieden im Südkaukasus, der ewige Konflikt um Bergkarabach. Also der Untertitel drückt es schon aus. Es ist eine lange Geschichte, nicht ewig, aber eine sehr lange Geschichte der Auseinandersetzung, die dann auch kulminiert ist in den jüngsten militärischen Auseinandersetzungen im Herbst, Spätherbst 2020, in dem Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien um die umstrittene Region Bergkarabach. Diese Auseinandersetzung endete mit einer Niederlage der Armenier und einer Flucht eines Großteils der christlichen Bevölkerung aus Bergkarabach. Seither kontrollieren russische Truppen diesen labilen Waffenstillstand. Bis zu uns dringen eigentlich keine Meldungen, ob es da immer wieder Scharmützel oder Probleme gibt. Der Referent wird da vielleicht noch genaueres wissen. Dieser Konflikt steht eben aber nicht für sich, sondern ist in einem langen, in einer langen Geschichte eingebettet, der im Genozid von 1915 den Gipfel erreicht hat und dieses Trauma ist für die Armenier präsent und sie fürchten eben um ihre religiöse und kulturelle Existenz. Ich darf den Referenten des heutigen Nachmittags begrüßen, Magister Dr. Alexander Kralik. Er ist eigentlich der Spiritus Rector auch hinter der Armenienreise. Er hätte die Reise auch geführt und wird es im nächsten Jahr, wenn sie hoffentlich stattfinden wird, auch tun. Hauptberuflich ist Alexander Kralik zuständig für die anderssprachigen Gemeinden der Erzdiözese Wien und er ist auch auf Österreich-Ebene Nationaldirektor für die fremdsprachige katholische Seelsorge. Alexander Kralik hat katholische Theologie und Orientalistik in Wien studiert und ist bei den theologischen Kursen vielfältig tätig. Einerseits hat er lange Zeit Altes Testament gelehrt, aber vor allem ist er konzentriert auf die alten Sprachen, Hebräisch, Aramäisch, Arabisch gab es schon, Syrisch, neuerdings auch Babylonisch. Da muss man sagen, das sind Sprachen, die österreichweit teilweise nur bei uns gelernt werden können. Ja, in dem Sinn darf ich jetzt Alexander Kralik bitten, uns in diese Thematik des Konflikts um Bergkarabach einzuführen.
Ganz herzlichen Dank für die nette Vorstellung und auch für die Einladung, dass ich diesen Vortrag hier halten darf. Ich war selbst bisher zweimal in Armenien, auch in den anderen südkaukasischen Republiken war ich unterwegs. Nach Bergkarabach habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich habe es zwar ein paar Mal versucht, aber es ist dann immer irgendetwas dazwischen gekommen und ja, die Frage, ob es in Zukunft einmal funktionieren wird, lassen wir das mal offen. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, ist diese Region interessant und ist es auch wert, dass man sich wirklich einmal intensiver damit auseinandersetzt. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation hier vorbereitet, die wir jetzt also auch gleich sehen werden. Sie bekommen dann am Ende beziehungsweise nachhinein diese Präsentation in Form eines PDF-Dokuments. Sie können sich also die ganzen Karten und Bilder und Texte dann noch einmal in Ruhe anschauen, durchlesen. Sie sind für den privaten Gebrauch gedacht, also nicht zur Veröffentlichung, aber Sie können sich eben weiter dann noch einmal mit der Materie dann auseinandersetzen. Ich werde einfach schrittweise hier die Thematik vorstellen. Ich bitte Sie, wenn Sie Fragen haben, mir ein Zeichen zu geben, am besten mit diesem Handzeichen, dass ich dann auch darauf eingehen kann. Chat ist vielleicht ein bisschen ungünstiger, weil da werde ich ein bisschen abgelenkt von der Präsentation selbst. Und wir werden nachher auch noch genug Zeit haben, Fragen zu diskutieren oder auch noch auf andere Dinge einzugehen, die Sie gerne besprochen haben möchten. Ich versuche jetzt, den Bildschirm zu teilen. Ich hoffe, das funktioniert. Schauen wir mal. So, sehen Sie jetzt etwas?
Es passt, Alexander. Passt,
wunderbar, sehr gut. Dann. Ja, der Titel, wie schon angekündigt, Krieg und Frieden im Südkaukasus, der ewige Konflikt um Bergkarabach. Krieg und Frieden ist eine Bezeichnung, die auch aus der Literatur bekannt ist. Und sie verweist uns auch gleich auf einen der Hauptakteure, nämlich Russland. Das wird hier eine durchaus wichtige Rolle spielen in der ganzen Auseinandersetzung hier. Die Bezeichnung Bergkarabach, die gibt es also in den einzelnen Sprachen, auch in den einzelnen Medien in verschiedenen Versionen. Wir haben hier die eingedeutschte Version oder halb eingedeutschte Version. Die ursprüngliche Bezeichnung in der Sowjetunion und auch danach war Nagorno-Karabach, wobei das erste Element Nagorno einfach gebirgig heißt. Also insofern ist das durch das Wort Berg irgendwie wiedergegeben. Karabach hat man unübersetzt gelassen. Das sind zwei türkische beziehungsweise teilweise auch persischen Ursprungs Wörter enthalten, nämlich Schwarzer Garten. Es geht also um ein Gebiet, das die schöne poetische Bezeichnung gebirgiger Schwarzer Garten trägt. Und wir werden ein paar Bilder sehen, dann die auch erklären, warum das der Fall ist. Gerade im armenischen Hochland, das relativ trocken und ja, eine sehr raue Gegend ist dieses Karabach dann doch durch seine Vegetation ja wie ein Garten hier, wie ein kleiner Paradiesgarten erschienen. Und da wird man dann auch verstehen können, warum gerade dieses Gebiet sehr umstritten bzw. sehr begehrt war. Ich habe meinen Vortrag in drei Teile gegliedert. Der erste Teil, die Bühne des Konflikts. Wir wollen uns also von verschiedenen Seiten hier annähern und verstehen, in welchem Rahmen sich diese Auseinandersetzung, die uns das letzte Jahr in den Medien dann doch begegnet ist, abgespielt hat. Da werfen wir zuerst einen Blick auf die Landkarte. Wir haben hier das Gebiet des Kaukasus. Sie sehen also da im oberen Bildteil auch diese gebirgige, aus Gebirge ausgewiesene Zone als großer Kaukasus. Das ist der eigentliche Gebirgskamm, der auch geografisch die Südgrenze Europas bildet. Nördlich davon, also praktisch Teil der Russischen Föderation, ist Europa. Südlich beginnt nach geografischen Angaben Asien. Dass das nicht so genau definierbar ist, werden wir gleich sehen. Die Bezeichnung großer Kaukasus deutet darauf hin, dass es dann auch noch einen kleinen oder niederen Kaukasus gibt. Den sehen Sie auch, wenn Sie in die untere Bildhälfte gehen. Das ist hier so im Bogen gespannt, der kleine oder niedere Kaukasus, die Ausläufer oder die letzten Erhebungen des anatolischen Hochlandes darstellen. Zwischen diesen beiden Gebirgszügen erstreckt sich eine Ebene, die einerseits zum Schwarzen Meer hingeht, auf der georgischen Seite, und auf der anderen Seite zum Kaspischen Meer, diesem Binnenmeer, dem größten Binnenmeer, das hier Aserbaidschan, Russland, Kasachstan, Turkmenistan und der Iran sich teilen. Es geht hier um ein Gebiet, das also hier am Rande Europas oder am Rande Asiens, je nachdem, liegt und das hier vor allem durch diese beiden großen Gebirgszüge abgegrenzt und gekennzeichnet ist. Bergkarabach selbst sehen Sie hier ganz knapp unter dem 40. Breitengrad ist eingezeichnet in der rechten Bildhälfte Stepanakert und darunter steht Karabach. Das ist also die Gegend, um die wir heute sprechen, aber wir werden es doch ein bisschen in einem größeren Rahmen machen. Für Armenien ist ein Berg noch von einer ganz besonderen Bedeutung, den Sie ebenfalls hier eingezeichnet sehen, in der unteren Bildhälfte der Berg Ararat, der auch aus der Bibel bekannt ist. Die Arche Noah soll dort irgendwo noch liegen oder auch nicht mehr. Manche haben sie gesucht, gefunden hat sie wirklich noch niemand. Aber dieser Berg spielt für die Armenier eine ganz entscheidende Rolle. Und das große Problem oder das große Trauma ist, dass dieser Berg nicht mehr in Armenien liegt, sondern auf türkischem Staatsgebiet. Die türkisch-armenische Grenze verläuft also genau durch diese Gegend. Wir werden auch später sehen, Armenien als Kulturgebiet und auch als historisches Siedlungsgebiet des armenischen Volkes ist weit größer als das Gebiet der heutigen Republik Armenien. Der zweite Partner, zweite Protagonist, um den es heute geht, wird Aserbaidschan sein, das hier so ganz im Osten gelegen ist. Ein Land, das ebenfalls Anteil am großen und kleinen Kaukasus hat und vor allem dann aber durch diese Tiefebene hier am Kaspischen Meer gekennzeichnet ist. Der dritte südkaukasische Staat, der uns heute jetzt weniger interessieren wird, ist Georgien, der dann im nordwestlichen Teil hier angesiedelt ist. Wir sehen aber auch die drei großen globalen oder Spieler, die hier ebenfalls präsent sein werden. Das ist im Norden Russland, die Russische Föderation, die eben bis an den Kaukasus, an den großen Kaukasus reicht. Und im südlichen Teil die Türkei und der Iran. Diese drei spielen in dem Konflikt durchaus eine Rolle. Und eine Lösung wird wahrscheinlich nicht erreichbar sein, ohne alle diese Mitspieler in irgendeiner Form einzubeziehen und eine Lösung zu finden, die für alle irgendwie akzeptabel ist. Ein paar Bilder, dass wir auch ein bisschen die Landschaft sehen, in der unser heutiger Vortrag spielt. Wir haben hier auf der linken oberen Seite den Berg Kasbek, der die Grenze zwischen Russland und Georgien bildet. Diejenigen, die nächstes Jahr mitfahren werden, wir werden also diese Sichtweise, wenn es die Witterung erlaubt, einen ähnlichen Blick auf diese Gebirgswelt haben. Dann daneben der zweite wichtige Berg, der Berg Ararat, hier von armenischer Seite aus gesehen, ein Kloster, das hier am Fuße dieses Ararat liegt und eben in Reichweite befindet sich der Berg, aber wie gesagt, dazwischen eine Grenze, die türkisch-armenische Grenze, die für beide Seiten unpassierbar ist, die also schon seit Jahrzehnten praktisch einzementiert ist. Und schließlich noch, damit wir nicht nur von Gebirgen reden, sondern auch etwas anderes noch, einen anderen wichtigen geografischen Akzent hier setzen. Es ist der Fluss Aras, der Arax genannt wird, auch der antike Name, der Grenzfluss ist zwischen dem Iran auf der einen Seite und Armenien und Aserbaidschan auf der anderen Seite. Auch hier sehen Sie, die Vegetation ist relativ karg, die Gebirge sind das dominante Element. Ich habe gesagt, der Kaukasus ist die geografische Scheide zwischen Europa und Asien. Der südkaukasische Raum gehört damit eigentlich zu Asien, aber wenn man sich das genauer ansieht, ist das nicht so einfach zu definieren. Denn genau durch diesen südkaukasische Gebiet zieht sich eigentlich die kulturelle Grenze, also die Kulturscheide zwischen diesen beiden Kontinenten. Um das auch ein bisschen anschaulich zu machen, habe ich Ihnen ein paar Bilder hier angeführt, die das dokumentieren sollen. Wir haben einerseits einen Tempel, der ganz im griechisch-römischen Stil ist, der aber armenischen Ursprungs ist, also von einem armenischen Herrscher hier, vorchristlichen Herrscher hier errichtet wurde, der also deutlich die Hinwendung an den Mittelmeerraum unter Beweis stellt. Wir haben die beiden Kirchen oben aus Armenien, Sevansee unten aus Georgien, die zeigen, dass dieses Gebiet dem christlichen Kulturraum angehört. Zugleich aber in Aserbaidschan finden wir Architekturelemente, die ganz aus dem Orient stammen. Wir haben eben von der Religion in Aserbaidschan den schiitischen Islam, der hier auch eben durch typisch mittelasiatische Bauten in Erscheinung tritt. Aber die Vergangenheit zeigt, dass dieses Gebiet sehr gemischt war. Wir haben auch einen Feuertempel, der uns daran erinnert, dass vor vielen, vielen Jahrhunderten durchaus auch die zoroastrische Tradition eine Rolle gespielt hat. Der Tempel ist allerdings viel jünger, der stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist von indischen Parsen hier errichtet worden, in der Nähe von Baku. Das Gebiet ist unglaublich vielfältig, was seine Bevölkerung betrifft. Die Karte hier gibt da einen kleinen Eindruck wieder. Gerade diese gebirgige Kaukasusregion war und ist bis heute Rückzugsgebiet für viele, viele kleine und kleinste Volksgruppen und Völkerschaften, die Sprachen sprechen, die nirgendwo sonst auf der Welt irgendwie Verwandte aufweisen. Diese kaukasische Sprachgruppe, vor allem im Nordkaukasus, also auf dem Gebiet der Russischen Föderation, aber auch südlich des Kaukasus-Hauptkammes, sind eine ganz eigene Sprachgruppe, wie gesagt, die also weder dem indogermanischen, indoeuropäischen noch dem türkischen oder sonst irgendeinem arabischen, persischen Raum hier zugeordnet werden kann. Der größte Vertreter dieser kaukasischen Sprachen ist übrigens das Georgische. Viele andere kleine, aber finden sich hier auf dieser Karte eingezeichnet. Die zweite große Sprachfamilie, die uns hier begegnet, sind die indogermanischen Sprachen. Da gehört natürlich das Russische als eine slawische Sprache dazu. Da gehört das Persische dazu, das hier allerdings noch nicht, nicht in großer Präsenz ist. Das ist erst etwas weiter südlich der Fall. Hier im Kern und im Zentrum auch das Armenische. Das Armenische gehört eben der indogermanischen Sprachfamilie an. Und dann haben wir als dritten großen Player die türkischen Sprachen, Turksprachen. Da ist natürlich das Türkische der Türkei zu nennen, aber auch das Aserbaidschanische, das nicht nur in der Republik Aserbaidschan, sondern auch südlich der Grenze, nämlich im Iran, gesprochen wird. Wir haben also, wird auch heute noch mehrmals erwähnt werden, ein aserbaidschanisches Siedlungsgebiet, das sich eben auf zwei Staaten erstreckt, auf die Republik Aserbaidschan und auf den nordwestlichen Iran. Das Aserbaidschanische ist übrigens sehr, sehr nahe dem verwandt mit dem Türkischen. Also da gibt es im Grunde keine Probleme, dass sich diese beiden Völker gegenseitig verstehen. Das Kurdische spielt natürlich in Ostanatolien auch eine Rolle, ist eine indogermanische Sprache, ist also mit dem Armenischen und auch mit dem Iranischen, also mit dem Persischen verwandt. In dieser Konstellation spielt es jedoch keine Rolle, das ist dann etwas weiter südlich erst anzutreffen. Wir sehen also, dass diese Vielzahl an ethnischen und auch linguistischen Differenzierungen hier aufscheinen, ist es unglaublich schwierig, hier auch irgendwie eine halbwegs gerechte Grenzziehung vorzunehmen, die eben Völkerschaften hier irgendwie vereinen. Es ist einfach der Fall, dass gewisse Volksgruppen, gewisse Völker auf mehrere Gebiete, auch auf mehrere Staaten hier verteilt sind. Und dazu muss man sagen, dass das, was wir hier sehen, schon eine unter Anführungszeichen bereinigte, im Sinne von ethnischer Säuberung, bereinigte Landkarte darstellen. Vor 100 Jahren war die Vielfalt noch viel, viel größer, vor allem was Aserbaidschan, Armenien und auch vor allem den türkisch-iranischen Raum betrifft. Wie sieht das Ganze jetzt politisch aus? Ich habe schon die großen Protagonisten hier genannt. Im Südkaukasus, wie gesagt, sind es die drei Republiken, Georgien, Armenien und Aserbaidschan, die als Nachfolgestaaten der jeweiligen Sowjetrepubliken seit 1991 hier unabhängig sind. Alle drei haben Gebiete, enthalten Gebiete, die teilweise nicht unter der Kontrolle der Zentralregierung stehen. Werfen wir zuerst einen Blick auf Georgien. Hier sehen Sie einige Gebiete so schräg straffiert. Das ist Abchasien und das ist Südossetien. Das sind zwei Gebiete, die sich abgespalten haben, und zwar mit russischer Unterstützung, auch militärischer Unterstützung. Georgien betrachtet sie als sein Staatsgebiet. Nach Völkerrecht ist es das auch. De facto aber sind das Gebiete, wo Georgien keinen Einfluss hat, die also de facto selbstständig sind. Man sieht auch von der Landkarte her, vor allem Südossetien ist jetzt nicht wirklich in der Lage, da sich groß auch politisch zu betätigen. Die Orientierung ist hier eindeutig und einzig nach Russland gegeben. Das sind also Gebiete, die de facto nur durch die russische Unterstützung überhaupt hier bestehen können. Das dritte Gebiet in Georgien, Adscharien, da an der türkisch-georgischen Grenze, da konnte das Problem gelöst werden. Dies ist auch anerkannter Teil des georgischen Staatsgebiets. Die haben einen gewissen Autonomiestatus und inzwischen funktioniert das auch wieder ganz gut. Das zweite große Problem findet sich eben im Zusammenhang von Armenien und Aserbaidschan. Sie sehen, dass Aserbaidschan im Grunde zweigeteilt ist. Es gibt also ein Gebiet, das keine direkte Verbindung mit Aserbaidschan aufweist, nämlich diese Enklave Nachitschewan. Das ist dieses hellere Gebiet zwischen Armenien und Iran. Hätte man eigentlich in der, vielleicht ist es das auch, oh ja, ist auch in der gleichen Farbe wie Aserbaidschan gehalten. Es hat auch einen Autonomiestatus, aber es gehört zu Aserbaidschan. Und das Problem ist eben, dass es da keine direkte Verbindung zum Mutterland oder zum Kernland gibt. Und dann natürlich das Gebiet vom Berg Karabach, das völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, de facto aber lange Zeit, 30 Jahre jetzt, von Armenien kontrolliert war. Und erst die Ereignisse der vergangenen Monate haben hier jetzt wirklich Bewegung oder auch zumindest Veränderungen gebracht. Ein kleiner Blick vielleicht noch auf das Gebiet nördlich des großen Kaukasus, also in den Süden der Russischen Föderation. Sie sehen hier eine ganze Reihe von Teilrepubliken der Russischen Föderation. Und einige davon kennen wir auch aus den Medien, vor allem Tschetschenien, aber auch die anderen wie Dagestan und so weiter, wo es leider immer wieder Meldungen über Terroranschläge und andere militärische Auseinandersetzungen gibt. Diese Gebiete sind islamisch geprägt, weitgehend, sind aber schon seit dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert Teil Russlands. Und es war seit immer hier die Herausforderung, dieses Miteinander von Russen, zuerst die Zarenreich, später dann die Sowjetunion und eben diesen Gebieten, die durchaus nach kultureller und auch ja, politischer Selbstständigkeit gestrebt haben, hier irgendwie einen Ausgleich zu finden. Bevor wir uns also jetzt mit dem Konflikt selbst befassen, möchte ich Ihnen die beiden Hauptprotagonisten kurz vorstellen. Das ist einmal Armenien. Armenien mit der Hauptstadt Jerewan hat eine Fläche von knapp 30.000 Quadratkilometern, ist also etwa ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel von Österreich, hat 3 Millionen Einwohner. Das Bruttoinlandsprodukt, das ist nur, damit Sie ein bisschen eine Vorstellung haben, beträgt 14 Milliarden US-Dollar, das heißt pro Kopf verdient ein Armenier circa 4.600 US-Dollar im Jahr. Das ist natürlich so Gießkannenprinzip. Die meisten haben weit, weit weniger Einkommen. Es sind wie in allen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, eine kleine Schicht an Oligarchen und an sozusagen Leuten, die das sehr wirtschaftlich sehr geschickt gemacht haben, die den Großteil des Vermögens in den Händen haben. Der wichtigste Handelspartner für Armenien, und das ist auch historisch bedingt, ist Russland. Das schafft natürlich gewisse Verpflichtungen oder auch Abhängigkeiten. Die Staatsform Armeniens, es handelt sich um eine parlamentarische Republik, die auch einige Vorgängerformen hatte. Die erste armenische Unabhängigkeit war von 1918 bis 1920, die damalige Demokratische Republik Armenien. Dann waren 2 Jahre, die man nicht wirklich zuordnen kann, wo die Rote Armee hier praktisch die Macht übernommen hat. Und ab 1922 war dieses Gebiet eine Teilrepublik der Sowjetunion, nämlich die Armenische Sozialistische Sowjetrepublik bis 1991, als sich dann Armenien, wie auch die meisten anderen oder praktisch alle anderen Teilrepubliken, dann für unabhängig erklärt haben. Also seit 1991 ist die Republik Armenien ein unabhängiger Staat wieder. Der Präsident ist derzeit Armen Sarkisian, spielt jetzt für uns weniger eine Rolle. Der Regierungschef, der spielt schon eine Rolle, weil er in diesem Konflikt auch mitgespielt hat. Das ist Nikol Paschinyan. Im Übrigen finden morgen in Armenien Parlamentswahlen statt und man wird sehen, wie die ausgehen und wer künftig die Geschicke dieses Landes leiten wird. Armenien ist ein Land, wo seit dem Ende der Sowjetunion durchaus Bewegung in der Politik war. Also es haben eine Reihe von Präsidenten und Ministerpräsidenten hier gewirkt. Der Wechsel ist meistens eher turbulent vor sich gegangen, aber wir haben hier nicht ein System, wie es in anderen Teilen der Sowjetunion oder in der ehemaligen Sowjetunion war, nämlich dass sich irgendwelche Familienclans seit Jahrzehnten irgendwie die Macht in den Händen haben. Das ist in Armenien nicht der Fall. Da gibt es also sehr wohl einen ständigen Wechsel. Zur kulturellen Identität der Armenier, was macht sozusagen die armenische Seele aus? Einerseits die Sprache Armenisch, die wie gesagt der indoeuropäischen Sprachfamilie angehört. Dann ganz besonders die armenische Schrift, die eine ganz eigene Schrift ist, die nur in Armenien verwendet wird, eine sehr komplizierte Schrift. Wir werden später noch ein bisschen ein paar Buchstaben sehen. Diese Schrift wurde ungefähr um 400 nach Christus entwickelt, entworfen und spielt seither die zentrale Rolle für die armenische Literatur. Die war eben so dominant auch, dass sie sogar die Zeit der Sowjetunion überstanden hat. Also Armenien war nicht gezwungen, seine Schrift hier umzustellen, sondern konnte auch in sowjetischer Zeit sein historisches Alphabet verwenden. Die Religion, es ist die armenisch-apostolische Kirche, also eine christliche Tradition, die den sogenannten altorientalischen Kirchen zuzuordnen ist. Es ist ein eigener Ritus, der armenische Ritus, in dem die Liturgie hier gefeiert wird. Diese Kirchenfamilie umfasst eben neben den Armeniern auch die syrisch-orthodoxen, die koptisch-orthodoxen, auch noch die indisch-orthodoxen, die aber alle andere Riten haben. Äthiopien und Eritrea müsste man ja auch noch dazu zählen. Die Armenier haben, wie gesagt, einen ganz eigenen Ritus und auch einen ganz eigenen Kirchenbau, einen ganz eigenen Stil, religiösen Stil hier entwickelt. Wir werden später noch ein paar Kirchen sehen, die uns eben zeigen, wie das diesen Eindruck hier widerspiegelt. Das nationale Trauma, das das armenische Volk bis heute bewegt, ist der Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915. Und das ist sicher auch einer der Gründe, warum die Armenier gerade in solchen Situationen, wo sie das Gefühl haben, es geht mehr oder weniger um ihr Überleben, ihr reales Überleben, aber auch um ihr kulturelles Überleben, da wirklich alle Kraft hineinstecken, um sich hier zu verteidigen und um hier nicht zuzulassen, dass so etwas wieder geschehen kann. Der zweite Player ist Aserbaidschan. Die Hauptstadt Baku liegt direkt am Kaspischen Meer, ist eine sehr internationale Stadt gewesen, die vor allem im Ende des 19. Jahrhunderts durch den Erdölboom reich geworden ist. Da waren also Leute aus allen möglichen, Investoren aus allen möglichen Nationen dort präsent, bis hin zum Nobel, der auch hier sein großes Geld gemacht hat, bevor er den Nobelpreis ins Leben gerufen hat. Seit der Übernahme Bakus durch Aserbaidschan, schon nach dem Ersten Weltkrieg, hat sich das Gesicht der Stadt sicher sehr verändert. Es ist aserbaidschanisiert worden. Vorher, wie gesagt, war es ein sehr internationales, sehr internationale Atmosphäre. Dazu hat allerdings eben auch beigetragen, dass es jetzt eben praktisch ganz aserbaidschanisch geprägt ist, die Vorgänge, vor allem seit dem Ende der Sowjetunion, wo eben viele Veränderungen, vor allem bezüglich der großen armenischen Bevölkerung, die dort gelebt hat, zu verzeichnen ist. Also die existiert nicht mehr, die ist vertrieben worden, beziehungsweise ist von selbst, hat sich dann nach Armenien begeben. Das Land hat 86.000 Quadratkilometer, ist also ungefähr so groß wie Österreich, hat auch ungefähr die gleiche Bevölkerungsanzahl, 10 Millionen, also etwas mehr als Österreich. Das Bruttoinlandsprodukt ist 48 Millionen, also dreimal so groß etwa wie Armenien. Das Pro-Kopf-Einkommen ist aber nur leicht über dem von Armenien. Auch hier gilt, die meisten Aserbaidschaner verdienen viel, viel weniger. Das sozusagen der Hauptteil des Staats oder des Vermögens überhaupt ist in den Händen von einer relativ kleinen Gruppe. Und auch hier ist vor allem das Erdöl und das Erdgas, das hier am Kaspischen Meer gewonnen wird, der wichtigste Geldbringer. Im Unterschied zu Armenien ist der wichtigste Handelspartner Aserbaidschans heute die EU. Da liegt sicher auch sehr viel dran, eben das Interesse am Öl bzw. Gas in dieser Gegend hier. Die Staatsform, es ist eine präsidentielle Republik, also hier ist der Präsident, der das entscheidende Wort zu sagen hat. Wir haben ganz ähnlich wie in Armenien diese Dreigliederung. Zuerst die Aserbaidschanisch-Demokratische Republik von 1918 bis 20, dann die Machtübernahme durch die Kommunisten, der Beitritt zur Sowjetunion als aserbaidschanische sozialistische Sowjetrepublik und seit 1991 die Unabhängigkeit der Republik Aserbaidschan, also ganz parallel eigentlich zu Armenien. Der Staatspräsident heute ist Ilham Aliyev, seit 2003. Davor hat 10 Jahre sein Vater Heydar Aliyev die Macht in Händen gehabt. Hier haben wir ein typisches Beispiel für so einen post-sowjetischen Staat, wo praktisch sich eine Familiendynastie das Präsidentenamt so vom Vater an den Sohn weitergibt. Das ist dann in Zentralasien etwas, was ganz üblich ist. Zeigt auch, Aserbaidschan ist weniger westorientiert, außer in der Wirtschaft, sondern von der Kultur her eigentlich mehr nach Zentralasien, also praktisch auch auf die andere Seite des Kaspischen Meeres. Neben der EU ist auch Turkmenistan auf der anderen Seite ein wichtiger Partner. Die kulturelle Identität Aserbaidschans ist erstens die Sprache Aserbaidschanisch, also eine türkische Sprache. Heute wird, oder seit der Unabhängigkeit de facto, wird das lateinische Alphabet verwendet. Das war auch in der ersten Phase, also in der ersten Unabhängigkeit ab 1918, hat man ebenfalls das lateinische Alphabet hier verwendet. Allerdings hat Stalin dann dafür gesorgt, dass man musste dann umstellen auf das zyrillische Alphabet, das eben bis 1991 verwendet wurde, und erst dann mit der Unabhängigkeit ist man wieder zurückgekehrt zu einer Form des lateinischen Alphabets, die sehr ähnlich wie die Orthographie in der heutigen Türkei ist. Sie haben aber ein paar Sonderbuchstaben, so ein umgedrehtes E und so etwas. Vielleicht begegnet uns das dann noch irgendwo. Die Religion, es ist ein islamisches Land und zwar ein schiitisches Land. Der schiitische Islam, den Aserbaidschan mit seinem südlichen Nachbarn Iran teilt. Auch der aserbaidschanische Teil Irans ist schiitisch geprägt wie der Iran insgesamt. Woran das liegt und seit wann das der Fall ist, werden wir noch hören. Und auch hier gibt es ein nationales Trauma, das die Politik bestimmt, nämlich der Verlust von 15% des Staatsgebiets im Krieg gegen Armenien 1992 bis 1994. Also genau das, was heute unser Thema ist, nämlich der Konflikt um Bergkarabach. Das ist nicht nur eine kleine Nebensächlichkeit in der aserbaidschanischen Geschichte, sondern das ist ein ganz ein zentrales Element. Daran hängt das Herz jedes Aserbaidschaners. Und von daher kann ein Aserbaidschaner es nicht einfach hinnehmen, dass dieses Gebiet von Armenien besetzt war oder zum Teil noch ist. Schauen wir uns also dieses Gebiet jetzt noch selbst kurz an. Bergkarabach. Das eigentliche Bergkarabach ist das hier dunkel eingefärbte, etwas unförmige Gebiet mit der Hauptstadt Stepanakert. Das ist die armenische Bezeichnung, die aserbaidschanische ist Khankendi. Dieses Gebiet, in Aserbaidschan gelegen, hatte eine vorwiegend armenische und auch christliche Bevölkerung. Die Auseinandersetzung, zu wem dieses Gebiet jetzt gehört, ob das aserbaidschanisch oder armenisch ist, die geht weit zurück. Die Zuteilung oder Zuordnung zum aserbaidschanischen Staatsgebiet geht auf die Sowjetunion zurück. Das war also sicher einer der Schachzüge von Josef Stalin, der eben versucht hat, damit auch gewisse nationale und ethnische Ansprüche zu negieren, indem es nach dem Prinzip Teile und Herrsche hier Grenzziehungen vorgenommen wurden, die eben solche kulturellen Gemeinsamkeiten hier versucht hat zu unterbinden und zu schwächen. Wir sehen auch hier nochmal auf der Karte, dass diese Enklave, die zweite Enklave, die zu Aserbaidschan gehört, zwischen Armenien und dem Iran gelegen, eben keine Verbindung zu Aserbaidschan hatte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das eine ziemlich gemischte Bevölkerung mit wahrscheinlich auch durchaus einer bedeutenden armenischen Anteil. Seit der Sowjetunion und vor allem nach der Unabhängigkeit, nach dem Ende der Sowjetunion und der Unabhängigkeit dieser Nachfolgestaaten, haben auch hier Auseinandersetzungen stattgefunden und die armenische Bevölkerung existiert hier nicht mehr. Also das Gebiet ist heute großteils also ethnisch aserbaidschanisch geprägt. In der Sowjetunion war das Gebiet Bergkarabach oder Nagorno-Karabach etwa 4.300 oder 4.400 Quadratkilometer groß und hatte knapp 200.000 Einwohner. Der größte Teil waren Armenier, aber eben auch Aserbaidschan. Nach der Unabhängigkeit hat sich 1991 dieses Gebiet selbst als eigener Staat ausgerufen, nämlich als die sogenannte Republik Arzach. Das ist also die armenische Bezeichnung für Bergkarabach, Republik Arzach. Und in diesem Krieg von 1992 bis 1994 haben die armenischen Truppen gemeinsam eben mit den Armeniern vom Bergkarabach nicht nur das Gebiet Bergkarabach selbst, sondern auch noch die angrenzenden Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht. Und das gesamte neue Gebiet Bergkarabach, das eben diese Republik Arzach bildet, ist knapp 12.000 Quadratkilometer. Also man kann sagen, dreimal so groß wie das, was in der Sowjetunion das eigentliche Bergkarabach war und hat heute 46, oder hatte damals vor 2013 146.000 Einwohner. Man sieht daran, dass das Gebiet, das jetzt dreimal so groß ist wie vorher, aber de facto jetzt nicht wesentlich mehr Einwohner, sondern im Gegenteil viel weniger Einwohner hat, dass das recht dünn besiedelt war. Man kann sich ausrechnen, dass ein großer Teil der Menschen, die in diesem Gebiet gelebt haben, nicht mehr dort, also seit 1991 nicht mehr dort leben, nämlich die Aserbaidschaner, die zu Tausenden, zu Zehntausenden geflüchtet sind und als Flüchtlinge in Aserbaidschan gelebt haben. Es ist ein ähnliches Problem wie etwa die palästinensischen Flüchtlinge in den umliegenden arabischen Ländern, die eben auch irgendwie jahrzehntelang auf eine Rückkehr hoffen oder denen man sie versprochen hat. Aber de facto bilden diese Leute eine große Last, auch wirtschaftlich, weil sie auch bewusst nicht integriert werden. Man möchte schon ihren Flüchtlingsstatus durchaus aufrechterhalten, um, falls es die Möglichkeit eben gibt, sie wieder zurückschicken zu können. Wir sehen also damit, dass das Gebiet, um das es geht, nicht so klar definiert ist, weder was die Größe, also die Fläche betrifft, noch die Bevölkerung selbst. Natürlich im eigentlichen Bergkarabach waren die Armenier die Mehrheit, in den umliegenden orangen Gebieten waren es die Aserbaidschaner, zum Teil auch Armenier natürlich. Aber seit 1991 bis 2020 de facto war dann nur noch die armenische Bevölkerung übrig. Die anderen sind eben vertrieben worden oder sind freiwillig oder sind eben von selbst geflüchtet. Die Vorgänge im vergangenen Jahr haben eine längere Vorgeschichte, auf die wir später noch eingehen werden. Die ersten Anzeichen waren noch nicht wirklich besorgniserregend. Es hat im Sommer von Juli bis Herbst immer wieder Grenzgefechte gegeben. Das hat eigentlich noch niemanden jetzt wirklich beunruhigt, denn das war in den vergangenen Jahrzehnten mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder der Fall. Wir werden sehen, praktisch alle 2 Jahre, sogar ziemlich genau alle 2 Jahre, und 2020 war so ein zweites Jahr, gab es Auseinandersetzungen. Man hat aber dann doch gemerkt, halt, da bahnt sich etwas an. Die Auseinandersetzungen sind häufiger geworden und sind vor allem an sehr unterschiedlichen Stellen aufgetreten. Sie waren sowohl an der Grenze zwischen Armenien und Nachitschewan, also diese Enklave, als auch an der nördlichen Grenze Armenien-Aserbaidschans, zunächst noch nicht im Berg Karabach, sondern tatsächlich an der armenisch-aserbaidschanischen Hauptgrenze. Erst im September haben dann auch rund um Berg Karabach Auseinandersetzungen begonnen. Sie haben am 27.09. ist also der Krieg dann offen ausgebrochen und hat 1,5 Monate etwa gedauert. Und in dieser Zeit hat Armenien mit aller Kraft versucht, diese aserbaidschanischen Angriffe abzuwehren. Aber hat man gemerkt, dass die Aserbaidschaner militärisch enorm aufgerüstet haben. Das haben sie nicht von alleine geschafft, sondern da gab es natürlich Leute, die dahinter gestanden sind, vor allem die Türkei, aber auch andere, die hier ganz bewusst die Gunst der Stunde, Corona, niemand hat sich international jetzt um diese Gegend hier besonders gekümmert, genützt haben, um hier eine Offensive zu starten und das, was vor 30 Jahren geschehen ist, rückgängig zu machen. Interessant ist, wie die politischen und militärischen Allianzen in diesem Konflikt hier gestanden sind. Wir haben also die drei Hauptbeteiligten. Das ist Armenien und Arzach. De facto Armenien, das Arzach unterstützt, und dann eben Aserbaidschan. Auf aserbaidschanischer Seite, ganz offen, hat sich die Türkei hier eingeschaltet, hat also Aserbaidschan nicht nur militärisch aufgerüstet, sondern hat tatsächlich auch Soldaten geschickt und auch Söldnertruppen, die zum Teil aus islamistischen Kämpfern bestanden hat. Und man hat hier so ganz bewusst versucht, hier diesen Konflikt zu internationalisieren. Offiziell neutral, aber irgendwie mit gewissen politischen Sympathien, war einerseits Russland, das auf der armenischen Seite gestanden ist. auch Armenien mit Waffen beliefert hat, allerdings auch Aserbaidschan. Also insofern kann man jetzt nicht davon sprechen, dass Russland auf armenischer Seite in die Kämpfe eingegriffen hätte. Das haben sie nicht. Auf der anderen Seite die EU und USA, die zwar sich als neutrale Vermittler bezeichnet haben, aber de facto die Position, auch die politische Position Aserbaidschans vertreten haben, nämlich dass dieses Gebiet völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört und dass sie im Grunde das Recht haben, sich dieses Gebiet wieder zurückzuholen. Was man natürlich versucht hat, dass dieser Konflikt die militärische Seite herausgenommen wird und dass man das Ganze auf die politisch-diplomatische Seite verlagert. Aber die Position der EU und der USA waren eindeutig bei Aserbaidschan. Und auch die anderen Nachbarn haben gewisse politische Sympathien gehegt. Sie haben sie meistens nicht offen ausgesprochen. Aber da gibt es ganz interessante Konstellationen, auf die man vielleicht auf den ersten Blick nicht gekommen wäre. Auf armenischer Seite standen Iran, Syrien, Libanon, Irak. Also eigentlich Länder, die alle islamisch geprägt sind, wo man denken sollte, die sollten doch Aserbaidschan unterstützen. Alle vier und auch noch weitere haben aber Gründe gehabt, warum ihre Sympathien bei Armenien gelegen sind. Sei es, weil es selbst Gebiete in ihren Ländern gab, die von anderen besetzt sind, beziehungsweise die angegriffen sind und vor allem aber auch für die anderen Mitspieler gab es also Rivalitäten. Es ist klar, dass Syrien, wenn die Türkei Aserbaidschan unterstützt, Syrien den anderen unterstützt. Das Gleiche gilt auch für den Iran und für die anderen Länder. Auf aserbaidschanischer Seite standen, weil es wieder gegen Russland gerichtet war, dann Georgien, die Ukraine, die ja auch ihre Probleme mit Russland haben, Israel interessanterweise und auch Saudi-Arabien, vor allem deshalb, weil es gegen den Iran gerichtet war. Also hier gibt es durchaus Dinge, die im Hintergrund mitwirken, die also mit dem eigentlichen Konflikt in Karabach gar nichts zu tun haben, die aber sehr wohl eine Rolle spielen, wer sich mit wem irgendwie zusammentut oder eben gegen jemand agiert. Die Folgen dieser 1,5 Monate kriegerischer Auseinandersetzungen, Armenien war der heillos unterlegene Teil in diesem Geschehen, hat viel Leid und Zerstörung gebracht. Wir sehen also hier die beschädigte Kirche, Kathedrale von Shusha, die durch einen aserbaidschanischen Artillerieangriff hier schwer beschädigt worden ist. Wir sehen aber auch, dass die Armenier aserbaidschanisches Gebiet beschossen haben, und zwar zivile Wohngebiete. Das sehen wir auf dem Foto unten. Die Menschen selbst, vor allem also in Bergkarabach, egal jetzt von welcher Seite, aber in dem Fall hauptsächlich eben die armenische Bevölkerung, war schwer betroffen. Und das war auch der Grund, warum eben mit dem Vordringen der Aserbaidschaner, die tatkräftige Unterstützung der Türken, einen riesigen Teil, also praktisch Großteil ihrer Wohngebiete verloren haben und nach Armenien geflüchtet sind, da es eben keine andere Möglichkeit gab, irgendwo anders hinzugehen. Armenien hat also in kürzester Zeit eine riesige Flüchtlingswelle erlebt von Armeniern aus Karabach und die mussten irgendwie im Winter jetzt aufgenommen und versorgt werden. Das war also eine riesige Herausforderung und wir werden dann später noch sehen, wie und ob das gelungen ist. Mit dem Vordringen der Aserbaidschaner und Türken hat sich sehr schnell herausgestellt, dass vor allem im Süden, dass die armenischen Linien dem nicht standhalten können und dass mit der Einnahme von Shusha praktisch der Punkt erreicht war, wo es um alles oder nichts geht. Es war Russland, das die Armenier überzeugt hat, hier einem Waffenstillstand zuzustimmen, wenn sie nicht riskieren wollen, alles zu verlieren. Das, was sie verloren haben, ist dieser türkise Teil. Der ist also durch die militärischen Erfolge der Aserbaidschaner erobert worden. Im darauf folgenden Friedensvertrag mussten dann aber nicht nur diese Türkisengebiete, sondern auch die dunkelgrünen ehemaligen aserbaidschanischen, aber inzwischen 30 Jahre armenischen Gebiete an Aserbaidschan abgetreten werden. Kampflos, sozusagen vertragsmäßige Räumung. Bergkarabach hat damit, ist auf ein Viertel, ja, fast ein Viertel seines Gebiets reduziert worden. Man kann sich also vorstellen, wie viele Menschen da jetzt ihre Häuser und ihren Besitz verloren haben und nach Armenien geflüchtet sind. Nur noch der orange Teil ist der Rest von Bergkarabach, der unter armenischer Kontrolle steht. Offiziell gibt es die Republik Arzach, die also nur von Arzach selber anerkannt ist, eben nach wie vor, aber jetzt nur noch auf diesem orangen Gebiet. Die anderen grün- oder türkisen Gebiete sind an Aserbaidschan entweder zurückgegeben oder von ihm erobert worden. Damit hat sich noch ein großes Problem ergeben, nämlich die beiden Verbindungsstraßen zwischen Armenien und Karabach sind damit nicht mehr benutzbar gewesen. Die Verbindung im Norden, da ist jetzt Aserbaidschan wieder, also es gibt keine Verbindung im Norden mehr zwischen Armenien und eben Arzach. Und im Süden ist auch dieser Korridor, der bisher hier existiert hat, nicht mehr unter armenischer Kontrolle. Laut dem Waffenstillstandsabkommen sind es hier russische Friedenstruppen, die diesen Korridor kontrollieren und die den Armeniern bzw. den Bergkarabachern es ermöglichen, von einem Gebiet ins andere zu kommen. Offiziell ist auch das aserbaidschanische Staatsgebiet, wird aber von russischen Soldaten kontrolliert. Damit besteht zumindest eine kleine Verbindung nach Karabach hinein. Allerdings ist die weitere wichtige Straße eben über diesen Korridor in die Hauptstadt Stepanakert unterbrochen, denn die Straße geht über Schuscha, das von den Aserbaidschanern erobert wurde. Man hat jetzt eine provisorische Umfahrung von Schuscha angelegt, damit also man auch eben in die Hauptstadt und in die nördlichen Teile dieses Restgebietes hier gelangen kann. Eine Situation, die meines Erachtens keine dauerhafte Lösung ist. Ich vermute mal, beide Seiten werden diese Phase jetzt einmal ein bisschen zum Durchatmen nützen. Aber beide Seiten wissen, es geht entweder um alles oder es geht um nichts. Aber die Lösung, wie es jetzt existiert, die ist nur eine vorläufige. Die Reaktionen auf diesen Waffenstillstand sind natürlich sehr unterschiedlich. Große Siegesfeiern in Baku. Die Waffenbruderschaft mit den Türken wird hier besonders gepriesen. Die Folgen in Armenien sind, man sieht es an den Gesichtern, großes Entsetzen, großer Ärger und an der Regierung, die diesem Waffenstillstand zugestimmt hat. Es gab also auch politische Unruhen. Man hat den Ministerpräsidenten Pashinyan verantwortlich gemacht für den Verlust dieser doch bedeutenden Gebiete. Letztlich ist die morgige Parlamentswahl der Ausweg von Pashinyan, um hier einerseits sich Rückendeckung doch noch durch die Bevölkerung zu holen, denn letztlich eine Alternative gibt es nicht. Also die Armenier haben keine Möglichkeit, keine Chance, den Konflikt zumindest in der derzeitigen Situation nochmal aufleben zu lassen. Das würde dazu führen, dass sie alles verlieren. Also das ist ihnen auch klar. Und dass das, was noch armenisch kontrolliert ist, überhaupt noch existiert, haben sie den Russen zu verdanken, die inzwischen eben im Bergkarabach als Friedenstruppen präsent sind, die es auch verhindert haben, dass türkische Friedenstruppen dort, wie es Aserbaidschan wollte, eingesetzt werden. Also da hat sich Putin sehr dagegen verwehrt. Und diese russischen Truppen sind derzeit wirklich der Garant dafür, dass die Kämpfe nicht nochmal aufflammen und dass vor allem die Bevölkerung und auch die Kulturgüter einigermaßen geschützt sind. Wie lange dieser Status anhält, das wird sich zeigen. Ja, damit endet einmal der erste Teil meines Vortrages. Ich möchte so ganz kurz fragen, ob es von Ihrer Seite Rückfragen gibt, ob da etwas unklar geblieben ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich jetzt im zweiten Teil den Blick in die Geschichte gehen, also nicht nur in die neueste Geschichte, sondern wirklich weit in die Vergangenheit zurück, dass wir mal sehen, wie kommt es eigentlich zu dieser geopolitischen Lage, auch eben zu dieser Feindschaft zwischen Armenien und Aserbaidschan. Wir beginnen im 3. Jahrhundert vor Christus. Man könnte auch weiter zurückgehen, aber das würde jetzt nichts bringen. Im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus haben wir in der Kaukasusregion mehrere zusammenhängende Siedlungsgebiete. Da ist einmal am Schwarzen Meer das Gebiet von Kolchis, das uns auch aus der Antike, aus der antiken Literatur bekannt ist, das Goldene Vlies, das dort verortet wird. Dann haben wir im Binnenland ein Gebiet, das hier Iberien heißt. Das hat nichts mit der iberischen Halbinsel, mit den Spaniern oder irgendwelchen iberischen Völkern zu tun. Das ist ein Zufall, dass diese Bezeichnung hier gleich ist. Diese Iberier sind praktisch der Kern des späteren Georgien. Georgien ist de facto zusammengesetzt aus dem Kolchisgebiet und dem iberischen Königtum. Mit in der Geschichte immer wieder sich verändernden Grenzen. Dann haben wir auf dem Gebiet des heutigen Aserbaidschan ein Staatsgebilde, das den Namen Albanien trägt. Auch das hat nichts mit dem Albanien am Balkan zu tun. Das ist auch wieder ein reiner Zufall. Man spricht auch vom kaukasischen Albanien, um es eben vom anderen zu unterscheiden. Die Bevölkerung Albaniens war sozusagen ein Kaukasus oder waren verschiedene Kaukasusvölker und die Sprache Albaniens war eben eine kaukasische Sprache oder vielleicht sogar viele kaukasische Sprachen. Ähnlich wie es also auch Iberien, Georgien, ja dieser kaukasischen Sprachfamilie hier angehört. Und wir haben das Gebiet von Armenien, das hier im südwestlichen Teil angegrenzt ist. Die Armenier selbst sind wahrscheinlich seit dem 8. Jahrhundert in Anatolien präsent. Woher sie gekommen sind, ist nicht ganz klar, ist auch umstritten. Aber man kann davon ausgehen, so ab dem 8. Jahrhundert und dann vor allem zur Zeit der Meder und Perser hat sich dieses Armenien als politisches Gebiet, aber vor allem auch als das armenische Volk und die armenische Sprache irgendwie herausgebildet und eben diese eigene Einheit hier ergeben. Wir haben dann auch noch südlich, ganz im Südosten unten, ein Gebiet, das hier als Atropatene bezeichnet wird. Interessanterweise ist die Grenze zwischen Albanien und de facto dem Gebiet des heutigen Aserbaidschanes und Atropatene, das das iranische Aserbaidschan geografisch abdeckt. Damals wie heute ist der Aras der Grenzfluss zwischen beiden. Also da hat sich seit Jahrhunderten eigentlich nicht wirklich viel verändert. Dieses Atropatene war zu dieser Zeit eine persische Provinz. Im 1. Jahrhundert vor Christus bildet sich in Armenien selbst eine Dynastie aus, die als die Dynastie der Artaxiden bezeichnet wird. Wir haben ihr Wappen auch hier, sehr hübsch mit dem Stern und den beiden Adlern. Und das wird im 1. Jahrhundert vor Christus das erste Mal ein Großreich, verbunden mit dem Namen von König Tigranes, der hier praktisch im Schatten zwischen dem anatolischen Gebiet und dem iranischen Raum es hier schafft, also ein riesiges Gebiet, das sich über den Kaukasusraum, über einen Großteil von Ostanatolien und Nordiran, Nordirak, Syrien bis hinein in den Libanon und manche sagen sogar bis hinein nach Israel erstreckt hat. Dieser Tigranes muss eine sehr, also auch persönlich, große Persönlichkeit gewesen sein. Mit seinem Tod bricht dieses Reich recht schnell wieder zusammen, verschwindet wieder. Dieses erste armenische Reich der Artaxiden besteht zwar noch bis kurz nach Christus, aber spielt dann keine Rolle mehr. Aber in der Erinnerung, in der kollektiven Erinnerung der Armenier ist diese Zeit von Tigranes bis heute das große Ideal. Letztlich hat es auch dazu beigetragen, dass armenische Kultur und letztlich auch irgendwie armenische Menschen über große Teile des östlichen Anatolien sich verbreitet haben. Der Spätantike entsteht dann ein zweites armenisches Reich, aber viel kleiner als das erste und auch hier nur im Gebiet von Ostanatolien, de facto ein bisschen Nordiran, hier beschränkt. Es ist die Dynastie der Arsakiden, das ist eine Nebenlinie des parthischen Königshauses, die in diesem Gebiet hier herrschen. Und in diese Zeit fällt dann auch die Christianisierung Armeniens. Die wird mit dem König Trodat, dem Dritten, in Verbindung gebracht. Im Jahr 301 nimmt der König das Christentum an. Der Missionar, der es ihm gebracht hat, ist Gregor der Erleuchter. Und Trodat macht das Christentum im Jahr 301 zur Staatsreligion. Es ist also das erste Land weltweit, in dem das Christentum die Staatsreligion bildet. Das Römische Reich wird erst ein paar Jahre später nachfolgen mit Kaiser Konstantin, beziehungsweise später dann Theodosius. Aber Armenien ist das erste Land, das also wirklich das Christentum in breiter Form annimmt. Das zweite wichtige Ereignis im Rahmen der Christianisierung war die Erfindung der armenischen Schrift, die mit dem großen Gelehrten Mesrop Maschtots in Verbindung gebracht wird. Sein Denkmal steht heute in Jerewan vor einer großen Bibliothek, die also Herzstück irgendwie der armenischen Kultur darstellt. Und wir sehen hinter ihm auch hier einige Buchstaben dieses armenischen Alphabetes, das seit dem frühen 5. Jahrhundert hier verwendet wird bis heute und eben die armenische Identität ausmacht. Schließlich noch das dritte Mal, dass ein armenisches Großreich oder zumindest größeres Reich existiert hat, war im Mittelalter, im 9. bis Mitte des 11. Jahrhunderts. Das ist dann das dritte große armenische Reich unter der Dynastie der Bagratiden. So praktisch in der Mitte zwischen den Byzantinern und dem Kalifat der Abbasiden in Bagdad. Es ist eine Zeit, als vor allem im östlichen und dann im nördlichen Raum bereits der Islam verbreitet wird. Armenien selbst, die Bagratiden, sind Christen und halten diese christliche Tradition hier in Ostanatolien aufrecht. Sie sind natürlich enge Bündnispartner der Byzantiner, aber versuchen auch gute Beziehungen zu ihren muslimischen Nachbarn und auch christlichen Nachbarn in Georgien zu haben. Im 11. Jahrhundert ist etwas Entscheidendes, was für die weitere Geschichte eine große Rolle spielt. Es sind nämlich die Seldschuken, die aus Zentralasien kommen und die im 11. Jahrhundert ein riesiges Reich aufbauen. Die Seldschuken sind Türken, türkischer Herkunft, aus Zentralasien stammend und ihre Religion ist der sunnitische Islam. Im Kaukasus spielt das nicht unbedingt jetzt, das war jetzt ja ein wirklich absolutes Randgebiet des Seldschukenreiches, aber es führt dazu, dass langsam aber doch die Kaukasusregion jetzt auch türkische Bevölkerungsteile erhält. Bis dahin waren das eben einerseits die indogermanischen Armenier und die verschiedenen kaukasischen Völker. Ab jetzt spielt auch das türkische Element eine wichtige Rolle. Und wir sehen hier im 13. Jahrhundert verschiedene christliche und muslimische Fürstentümer, die recht gut miteinander umgehen konnten. Das waren also relativ konfliktfrei. Und im Schatten der Seldschuken und später auch im Schatten der Mongolen gelingt es Georgien sozusagen in diesem Vakuum seinen Einfluss auszudehnen. Es ist die große Zeit der georgischen Könige. Wir werden diejenigen, die dann nächstes Jahr nach Armenien und Georgien fahren, werden dann noch mehr von dieser Epoche dann zu sehen bekommen. Das spielt für uns heute keine Rolle, deswegen streife ich sie nur am Rande. Wir machen jetzt einen großen Schritt. Also wie gesagt, Mitte des 11. Jahrhunderts beginnt das türkische Element hier eine Rolle zu spielen. Wir gehen jetzt nochmal weiter ins 16. Jahrhundert. Hier gibt es den nächsten großen Schritt, der verantwortlich ist letztlich für die Situation, die später entstanden ist, nämlich die Ausbildung des safavidischen Iran. Nach dem ganzen Chaos der Mongolenzeit und auch danach war es um 1500 ein schiitischer Mystiker fast, ja, der also zu einem mystischen Orden angehört, der eine Truppe zusammengestellt hat, dem es gelungen ist, dieses Land zu einen und ihm eine neue Identität zu geben, nämlich Schah Ismail. Schah Ismail der Erste zu Beginn des 16. Jahrhunderts, er war selbst aserbaidschanischer Herkunft aus Ardabil, also dem iranischen Teil von Aserbaidschan. Er dehnt die iranische Herrschaft weit in den Kaukasus hinein aus. Unter ihm wird also das erste Mal werden diese beiden späteren aserbaidschanischen Gebiete vereint und haben dann die gleiche Kultur, die gleiche Sprache und ab jetzt auch die gleiche Religion. Denn die Safaviden sind Schiiten und sie betreiben erstmals aktiv die Schiitisierung des Iran. Und damit auch letztlich die Schiitisierung der islamischen Gebiete im Kaukasus. Davor war eher der sunnitische Islam hier vorherrschend. Seit dem 16. Jahrhundert ist es die Schia, die in Iran, in Aserbaidschan, sowohl auf der iranischen als auch dann eben auf der späteren aserbaidschanischen Seite der Republik Aserbaidschan, hier die vorherrschende Form des Islam darstellt. Zugleich kommt die Konkurrenz mit dem ebenfalls damals aufkommenden Osmanischen Reich in Anatolien zum Tragen. Es gibt also circa 100 Jahre lang, das ganze 17. Jahrhundert hindurch, heftige Kämpfe zwischen Iranern und Osmanen um den heutigen Irak und auch um eben Ostanatolien. Und die Grenzen, die sich damals herausbilden und die letztlich bis heute irgendwie weiterwirken, haben dazu geführt, dass das armenische Siedlungsgebiet auseinandergerissen wird. Ein Teil Armeniens liegt im Iran, also unter der iranischen Herrschaft, und der andere Teil Armeniens kommt unter osmanische Herrschaft. Wir haben also eine Zweiteilung dieses armenischen Sprach- und Siedlungsgebietes im 17. Jahrhundert. Der nächste große Schritt ist im 19. Jahrhundert, im frühen 19. Jahrhundert, als das zaristische Russland seine Südgrenze ausdehnt. Und nachdem es also den Nordkaukasus versucht hat zu stabilisieren, auch im Südkaukasus hier präsent wird. Es sind die Gebiete von Aserbaidschan und Armenien, die unter russische Herrschaft kommen. Es wird mit den Iranern einen Vertrag abgeschlossen, der eine Grenze festlegt, die letztlich bis heute Bestand hat. Damit ist jetzt etwas passiert, was ungefähr 200 Jahre vorher den Armeniern passiert ist, nämlich, dass jetzt das aserbaidschanische Siedlungsgebiet in zwei Teile, auf zwei Staaten aufgeteilt wird, nämlich auf Russland im Norden und auf den Iran im Süden. Also beide Völker, die Armenier und die Aserbaidschaner, leben auf zwei unterschiedlichen Staatsgebieten. Die Aserbaidschaner leben eben in Russland und im Iran, die Armenier in Russland und im Osmanischen Reich. Die ethnische Landkarte zu Beginn des 20. Jahrhunderts war sehr, sehr vielfältig. Man sieht das hier an den verschiedenen Farben. Gelb zeigt uns an, wo im Osmanischen Reich überall armenische Siedlungsgebiete waren. Die sind eben vorwiegend in Ostanatolien, aber auch in vielen anderen Gebieten. Ich habe schon erwähnt, dass durch die verschiedenen geschichtlichen Konstellationen, also die armenischen Reiche der Vergangenheit, dazu geführt haben, dass Armenier auch in anderen Teilen, vor allem in Kilikien, das ist also die Gegend, wo hier das Mittelmeer diesen Knick macht, die türkische Südküste und dann hinunter die libanesische, syrisch-libanesische Küste. Also auch dort gab es schon seit dem Mittelalter eine große armenische Bevölkerung, aber auch bis hinein in den Iran, den Irak hinein. Auf dieser Karte nicht drauf sind natürlich die Gebiete in Russland, wo ebenfalls Armenier gelebt haben. 1915 kommt es im Zuge des Ersten Weltkriegs zu dem Massaker, zu dem Völkermord an den Armeniern, die gezielt von der türkischen Regierung initiiert worden sind und die dazu geführt haben, dass ein großer Teil der armenischen Bevölkerung ermordet oder vertrieben worden ist, deportiert worden ist, in die syrische Wüste geschickt worden ist und die dazu geführt haben, dass diese armenischen Siedlungsgebiete in Ostanatolien de facto entvölkert worden sind. Also seit damals gibt es praktisch keine Armenier mehr in Ostanatolien. Die, die in der Türkei geblieben sind, sind hauptsächlich nach Istanbul und in den Westen gegangen. Ostanatolien ist türkisiert bzw. kurdisiert worden. In Armenien spielt dieses Ereignis oder diese Ereignisse, es war ja nicht nur eines, diese Ereignisse eine entscheidende Rolle im kollektiven Gedächtnis. Man wird keinen Armenier finden, der nicht Vorfahren in diesem Massaker verloren hat. Die Großeltern, Urgroßeltern, die vertrieben wurden, die zum Teil ermordet wurden und das bis heute das Bewusstsein der Menschen prägt. Und es gibt in Jerewan ein ganz eindrucksvolles Denkmal, eine Gedenkstätte für die Opfer dieses Völkermordes. Die Folge war, dass überlebende Armenier dann vor allem in die Gebiete der nach dem Ersten Weltkrieg neu entstandenen armenischen Demokratischen Republik eingewandert sind und auch während der Zeit der Sowjetunion war es wahrscheinlich das einzige Gebiet in der Sowjetunion, das auch einen Zuzug von außen hatte. Dass also Menschen freiwillig und sozusagen auf eigene Initiative her nach Armenien, auch nach Sowjetarmenien hinzugewandert sind. Nach dem Ersten Weltkrieg, wie gesagt, wird die Grenze neu gezogen. Die Armenier haben sich zunächst einmal aufgrund der Vorschläge von dem US-Präsident Wilson erhofft, dass sie die ehemals armenischen Gebiete in Ostanatolien für ihren künftigen Staat bekommen werden. Das hat man ihnen zunächst auch in Aussicht gestellt im Friedensvertrag von Sèvres. Allerdings haben sich dann die Ereignisse doch entscheidend gewandelt. Und es ist den Türken gelungen, sogar mehr Gebiete im Osten der Republik Türkei zuzuordnen, als vorher hier osmanisch kontrolliert war. Also de facto haben die Armenier nicht nur diese Hypothek des Völkermordes hier verarbeiten müssen, sondern den zusätzlichen Verlust von Siedlungsgebieten im Osten. Also die Republik Armenien, die 1918 entstanden ist, war nur ein kleiner Teil von dem, was das eigentliche ehemalige Armenien war. Und auch eben die Bevölkerung war hier stark, stark dezimiert durch die Ereignisse des Ersten Weltkriegs. Bergkarabach war in dieser Zeit bereits umstritten. Aserbaidschan und Armenien haben beide Ansprüche darauf erhoben. Nachitschewan war damals Armenien zugeordnet, aber es gab auch hier schon Probleme. Und bereits in dieser ersten Phase der 1918 werden diese Schwierigkeiten zwischen den beiden Nachbarn deutlich. Es kommt zu Pogromen, zu Ausschreitungen in Aserbaidschan gegen die armenische Bevölkerung, beziehungsweise durchaus auch von aserbaidschanischen Kämpfern gegen Aserbaidschaner. Umgekehrt, auch in Armenien kommt es hier zu Zusammenstößen und auch schon im Bergkarabach. Also das, was sich Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts dann erst dort ausgebrochen ist, das gab es bereits in der Anfangsphase dieser unabhängigen Republiken, ähnlich wie auch die erste Republik in Österreich eben ja erst einmal irgendwie seinen Weg finden musste oder ihren Weg finden musste, um ein Miteinander zwischen den unterschiedlichen Interessen in der Bevölkerung hier erkennen zu können. 1922 treten die drei südkaukasischen Republiken Armenien, Georgien und Aserbaidschan der Sowjetunion bei. Und es ist dann Josef Stalin, der in den 30er Jahren hier die Grenzen verändert, auch die ganz bewusst Völker bewusst unter die Herrschaft oder unter die Regierung jetzt einer Unionsrepublik stellt, in der sie nicht die Mehrheit bilden. Das hatte also alles System. In diesem Fall ist eben diese Zweiteilung Aserbaidschans, also auf Nachitschewan mit dieser Enklave und die Zuteilung des armenischen Bergkarabach zu Aserbaidschan geht direkt auf Josef Stalin zurück und hat sich dann praktisch fortgeschrieben. Wenn man sich heute eben auf das Völkerrecht beruft und sagt, ja, das Gebiet ist aserbaidschanisch, muss einem im Klaren sein, dass man hier so die Politik Stalins letztlich verlängert und hier Dinge, die damals ganz bewusst, ganz gezielt gegen die Bevölkerung gerichtet war, letztlich fortführt und zementiert. Die Sowjetunion schafft es aber zumindest diese ethnischen Konflikte zwischen Armeniern und Aserbaidschanern, sage ich einmal, niederzuhalten. Erst Ende der 80er Jahre brechen diese wieder auf, und zwar dann aber mit voller Härte und mit voller Energie. Ich habe Ihnen hier die wichtigsten Ereignisse hier zusammengeschrieben, denn das sind die unmittelbaren Vorgängergeschehnisse, die dann zu dem ersten Bergkarabachkrieg und dann letztlich auch zum zweiten geführt haben. Bereits in den Ende der 80er Jahre waren es Armenier in Armenien selbst, die die Forderung gestellt haben, Bergkarabach mit der armenischen Bevölkerung an Armenien anzuschließen. Also hier praktisch die Unionsgrenzen zu verändern, haben das auch beim obersten Sowjet eingereicht. Das ist aber abgeschmettert worden. Aber die armenischen Nationalisten und auch die armenische Bevölkerung im Bergkarabach haben weiter an diesem Programm hier festgehalten. Die Folge war, dass in Aserbaidschan es zu anti-armenischen Ausschreitungen gekommen ist. Sie erinnern sich, damals war die Bevölkerung durchaus noch gemischt. Also es gab in Aserbaidschan nicht nur im Bergkarabach, sondern auch in anderen Gebieten armenische Bevölkerungsgruppen und umgekehrt auch in Armenien haben Aserbaidschaner gelebt. Jahrzehntelang friedlich, jetzt aber kommen diese alten Konflikte wieder hoch. 1990 kommt es in Baku zu einem großen Massaker an Armeniern. 1991 erklären sich Armenien und Aserbaidschan für unabhängig und es folgt auch die Unabhängigkeitserklärung von Bergkarabach. Darauf reagiert Baku, also Aserbaidschan aber, indem es den Autonomiestatus, den die Region bis dahin gehabt hat, aufhebt und jetzt praktisch versucht, die Grenzen dort neu zu ziehen und die Bevölkerung auszutauschen. Daraufhin spitzt sich die Situation zu. Freischärler von beiden Seiten überfallen Dörfer und ermorden deren Bewohner. Und schließlich 1992 kommt es dann zum offenen Ausbruch des des Krieges, des ersten Bergkarabach-Krieges, der, wie schon gesagt, damit endet, dass nicht nur Bergkarabach, das ehemalige Enklave, sondern die weiten angrenzenden Gebiete, hier braun eingezeichnet, praktisch unter armenische Herrschaft kommen. Armenien verzichtet vernünftigerweise darauf, diese Gebiete dem eigenen Staatsgebiet anzuschließen. Es erkennt auch offiziell nicht den eigenen Status der Republik Arzach, also der Republik Bergkarabach, an. Das heißt, Bergkarabach ist nur von sich selbst anerkannt gewesen. Armenien ist aber der große Unterstützer und ohne Armenien würde dieses Gebiet überhaupt keine Möglichkeit haben, irgendwie zu existieren. Für Aserbaidschan war das natürlich ein Stachel im Fleisch und es war klar, damit kann sich Aserbaidschan nicht abfinden. Es ist ein riesiger Teil seines Gebietes, eine riesige Zahl von Flüchtlingen, die Aserbaidschan aufnehmen musste, verkraften musste und vor allem, was nach wie vor das Problem ist, Nachitschewan, diese Enklave, ist praktisch unerreichbar. Man kann dorthin entweder nur fliegen, aber auch nicht über Armenien oder Bergkarabach, weil damit riskiert man abgeschossen zu werden, sondern nur über den Iran. Das ist natürlich sehr umständlich. 1994 kommt es eben zu einem Waffenstillstand, der 30 Jahre, knapp 26 Jahre gehalten hat. Erst 2020 kommt es dann, wie gesagt, zum neuerlichen Ausbruch des Krieges und zu einer Veränderung jetzt des Status quo und eben einer neuen Situation, mit der alle erst einmal irgendwie zurechtkommen müssen. Damit komme ich zum dritten und letzten Teil meines Vortrags, der jetzt versucht, ein paar Dinge zu beleuchten, ein bisschen die Hintergründe, nicht die historischen, sondern sozusagen die gesellschaftspolitischen, die hinter diesem Konflikt und vor allem den Folgen dieses Konfliktes stehen. Zunächst einmal hat dieser Konflikt gezeigt, dass sich die Allianzen und die geopolitischen sozusagen Bündnisse jetzt einmal verändert und verschoben haben und wahrscheinlich für die nächste Zeit so bleiben werden. Wir haben also einen sehr engen Anschluss zwischen Türkei und Aserbaidschan. Aserbaidschan hätte diesen Konflikt ohne türkische Hilfe nie beginnen und schon gar nicht gewinnen können. Wir haben zugleich eine Annäherung Armeniens an den Iran. Armenien hätte nicht ohne iranische, zwar nicht aktive Unterstützung, aber zumindest Duldung hier überleben können. Und Iran ist weiterhin einer der wichtigsten Handelspartner hier für Armenien. Man wird sehen, was die heutigen Wahlen im Iran ergeben, wer Präsident wird und wie sich dann künftig die Zusammenarbeit mit Armenien gestalten wird. Wir haben aber vor allem den einen großen Gewinner, nämlich Russland. Putin hat also hier eine politisch, muss man sagen, geniale Position hier eingenommen. Er hat einerseits beide Seiten unterstützt, hat sich aber aktiv rausgehalten aus dem Ganzen und damit seine Rolle als Vermittler, nicht nur als Vermittler, sondern letztlich als Garant für den Waffenstillstand hier erzielen können. Er hat es geschafft, während des Konfliktes den Kontakt zu beiden Seiten, also zu Armenien und Aserbaidschan, aufrechtzuerhalten. Er hat es auch geschafft, Armenien so unter Druck zu setzen, dass sie diesen für sie katastrophalen Waffenstillstand zugestimmt haben. Andernfalls hätten sie nämlich den letzten Rest auch noch verloren. Und Russland hat seinen Status international als Friedensmacht hier unter Beweis gestellt. Also der große Gewinner des Ganzen ist auf jeden Fall Wladimir Putin. Man sieht auch von der Haltung her, wer hier den beiden Kontrahenten jetzt die Bedingungen vorgibt und ihnen auch zeigt, wie jetzt der Weg in die Zukunft ausschaut. Im Hintergrund des Konflikts und auch danach stehen eine ganze Reihe von Großmachtsträumen. Manche sind realistischer, manche sind völlige Utopie. Völlig vergessen kann man sicher die Träume von armenischen Nationalisten, die so von einem Großarmenien mit den ehemaligen osmanischen, also türkischen Gebieten träumen. Also das ist einmal für die nächsten, sage ich mal, für die nächsten 200 Jahre gestorben. Völlig illusorisch ist auch eine Wiedervereinigung zwischen den beiden aserbaidschanischen Siedlungsgebieten, nämlich der Republik Aserbaidschan und dem iranischen Teil. Auch das ist undenkbar, aber manche träumen halt auch davon. Die größte Herausforderung ist wahrscheinlich momentan die Politik von Erdogan, der tatsächlich irgendwie von einem neo-osmanischen Reich träumt. Man sieht auch seine Aktivitäten in Syrien und im Irak durchaus in diesem Licht. Er hat selber schon einmal in diese Richtung sich auch geäußert. Also da sind zumindest bei einigen Ländern hier dann doch die Alarmglocken zu läuten begonnen. Ein Phänomen, das hier am Rande festzustellen ist, dass vor allem die Aserbaidschaner versuchen, hier die Geschichte neu zu schreiben. Mit dem Sieg in Bergkarabach versuchen sie auch historisch, also praktisch wissenschaftlich, nachzuweisen, nicht nur, dass sie im Recht sind, völkerrechtlich haben sie auch nicht Unrecht, sondern auch praktisch historisch nachzuweisen, dass die Armenier hier eigentlich keine Ansprüche haben, dass die Armenier hier Gebiete beanspruchen, die ihnen überhaupt nie gehört haben. Dieser Herr, der auf dem Foto hier ist, der Kleine, Ramiz Mehdiev, hat hier einige Bücher veröffentlicht, die auch auf Deutsch zum Teil zu erhalten sind. Wenn Sie das also mal in Amazon suchen, dann finden Sie da dieses Buch, was da oben auch abgebildet ist. Da kann man auch eine Leseprobe machen und die ersten paar Seiten sind schon aufschlussreich genug. Also de facto weiß danach, dass die Armenier eigentlich keine Armenier sind und dass sie erst im de facto in den letzten paar hundert Jahren überhaupt dort zugewandert sind und von daher überhaupt keine historischen Ansprüche in der Gegend haben. Also das ist natürlich heillos übertrieben. Manche Fragen mögen durchaus seriös sein, aber die Antworten sind es sicher nicht. Ein weiteres Problem, das sich jetzt im Zuge dieses Konflikts gezeigt hat, ist, dass auch die Religion immer mehr instrumentalisiert wird. Einerseits gibt es Hinweise, wahrscheinlich begründete Hinweise, dass die Türken hier Dschihadisten aus Syrien durchaus in diese Kämpfe mit einbezogen haben. Dass also der Versuch war, hier eine Art Krieg, Feldzug zwischen Islam und Christentum heraufzubeschwören, der hier historisch eigentlich völlig fehl am Platz ist. Denn Aserbaidschan, man kann gegen Aserbaidschan alles Mögliche sagen, aber die Republik Aserbaidschan war ein säkularer Staat, die mit Dschihadismus und mit Islamismus überhaupt nichts am Hut hatte. Und jetzt der Versuch, eben, hier durchaus den Islam als den entscheidenden Faktor hereinzubringen, ist also ein Spiel mit dem Feuer. Zugleich versuchen die Aserbaidschaner noch etwas, nämlich die armenischen Kirchen und armenischen Klöster, die armenische Geschichte hier praktisch umzuschreiben und zu sagen, das ist alles nicht armenisch, sondern das ist albanisch. Also dieses Urvolk dort aus dem Kaukasus, das christianisiert war, von dem es auch noch ein paar gibt. Und denen hat man jetzt die armenischen Kirchen unter Anführungszeichen zurückgegeben. Was also ein ziemlich historischer Nonsens ist. Natürlich gibt es diese Christen, diese Gruppen, diese kaukasischen Christen, das ist auch gut, dass es die gibt, aber die Kirchen, um die es hier geht, sind eindeutig armenische Kirchen, die auch in der armenischen Tradition stehen. Also die jemand anderen zu geben, das schafft nur Probleme und wird niemandem helfen. Ein weiteres Problem ist, wie man mit den Kulturgütern, vor allem mit den religiösen, der anderen Seite umgeht. Das haben beide Seiten unter Beweis gestellt, dass sie da nicht zimperlich sind. Die Aserbaidschaner haben 2006 einen armenischen Friedhof in Nachitschewan, dem Erdboden, gleichgemacht. Nur ein paar von diesen Kreuzsteinen konnten gerettet werden und sind heute in Armenien zu sehen. Die Armenier haben aber nach der Eroberung von Bergkarabach in den 90er Jahren auch die Moscheen als Ruinen stehen gelassen, bis sie eben jetzt wieder von den Aserbaidschanern sozusagen mit Freude übernommen wurden und jetzt wieder aufgebaut werden. Also man ist nicht zimperlich und solche Bilder erinnern leider an andere Konflikte dieser Art wie in Zypern oder auch in, am Balkan, die sicher noch für viel, sagen wir mal, für viel Aufarbeitung später sorgen werden. Diese Gegenwartsbewältigung, ich sage nicht Vergangenheitsbewältigung, sondern bewusst Gegenwartsbewältigung, ist die große Herausforderung. Viele sind in diesem Kampf gefallen, sind gestorben. Viele Menschen haben Angehörige verloren. Andere sind froh, wieder in ihre Häuser zurück oder in ihre früheren Gebiete zurückkehren zu können, die vor 30 Jahren verloren gegangen sind. Also der Mann, der hier unten die Moschee küsst, das glaube ich, ist wirklich echt, diese Freude. Zugleich natürlich das Leid der Flüchtlinge und dieser ja, etwas labile Waffenstillstand, der hier durch die russischen Truppen aufrechterhalten wird. Es ist die gleiche Kirche, die vorher offiziell von den Aserbaidschanern an die udische Urbevölkerung zurückgegeben wurde, die also überhaupt von den Russen gesichert wird, damit also hier nicht alles gestohlen wird und nicht alles wegkommt. Damit bin ich fast am Ende. Ich möchte ein letztes Bild noch hier einwerfen. Und zwar sind wir vom Rektorat der afroasiatischen und lateinamerikanischen Gemeinden schon seit langem in engem Kontakt mit einer Armenierin, nämlich Liana Sandrosyan, die eine Reiseagentur leitet und die auch nächstes Jahr unsere Reise organisieren und begleiten wird. Und sie unterstützt aktiv 4 Familien von Flüchtlingen, die im letzten Spätherbst nach Armenien gekommen sind und praktisch alles verloren haben. Wir haben im Jänner, hat sie mich gebeten, um Unterstützung. Wir konnten damals Spenden hier sammeln und ihr zukommen lassen. Und sie hat mir dann diese Fotos geschickt, wie sie die Familien getroffen hat und wie sie ihnen hier auch diese finanzielle Unterstützung gegeben hat. Momentan im Sommer ist manches einfacher, aber der nächste Winter wird kommen und die Situation ist die Frage, wie sich es weiterentwickeln wird. Ich werde wahrscheinlich im Oktober nach Armenien fahren, auch um die Reise ein bisschen noch vorzubereiten und werde dabei auch diese Familien treffen. Und falls von Ihnen jemand hier eine Unterstützung geben möchte, besteht hier die Möglichkeit, aber wie gesagt, das ist eine persönliche, sozusagen auch aufgrund dieser persönlichen Kontakte, dass ich sagen kann, dass das Geld hier sicher bei den Betroffenen auch gut investiert ist. Ja, damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt für eine halbe Stunde für Fragen und für eine Diskussion zur Verfügung.
Vielen Dank, Alexander Kralik. An sich hatten wir jetzt 20 bis 17:30 vorgesehen, aber ich habe
gemerkt, dass ich bis 18 Uhr, das hatte ich mir eingetragen.
Ist überhaupt kein Problem. Es war so spannend zum Zuhören, also auch diese differenzierte Darstellung des aktuellen Konflikts, dann die Wichtigkeit der Geschichte, wenn man das nicht weiß, kann man das nicht richtig einschätzen. Also vielen Dank für diesen Durchgang. Und auch für dieses eigentlich Hoffnungszeichen mit dieser Möglichkeit spenden zu können. Ja, aber ich möchte jetzt auf keinen Fall gleich abbrechen. Wenn es jetzt Fragen, dringende Fragen gibt, bitte gerne per Chat. Ich muss sagen, es war so klar, so gut aufbereitet, aber das will ich jetzt Ihnen nicht die Fragemöglichkeit wegnehmen. Also bitte fragen Sie, wenn es etwas gibt. Ansonsten gibt es ja nächstes Jahr die Reise, wo Alexander Kralik mit ist. Da kann man ihn auch noch löchern. Und die Liana Sandrosyan, die Sie gesehen haben, ist auch wirklich die, die das organisiert für uns und uns begleiten wird auch im nächsten Jahr im Juli.
Bitte, ich hätte eine Frage.
Ja, bitte, ja.
Welche Möglichkeiten sehen Sie für eine Lösung des Konflikts?
Momentan ehrlich gesagt keine. Also ich habe schon erwähnt, ich glaube, dass das momentan jetzt nur eine Zwischenlösung ist. Ja. Mit der jetzigen Situation ist niemand zufrieden und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Konflikt wieder aufflammt Und dann wird sich zeigen, in welche Richtung sich das Ganze weist. Für die Menschen ist es natürlich jetzt ganz wichtig, dass sie einmal durchatmen können und irgendwie wieder mal, dass die Flüchtlinge zumindest in den armenischen Teil wieder zurück können. Auch, dass die aserbaidschanischen Flüchtlinge damals, die vor 30 Jahren geflohen sind, auch wieder in ihre Gebiete können. Auch das ist, darf man, glaube ich, nicht übersehen. Aber momentan sehe ich ehrlich gesagt keine Lösung. Es sei denn, den Russen gelingt es, beide Seiten so unter Druck zu setzen, dass sie tatsächlich einem Friedensvertrag und einer neuen Grenzziehung zustimmen. Aber ich sehe da momentan noch nicht wirklich die Chancen dafür.
Jetzt eine Frage von Herrn Ratzenhofer. Es soll mehr Armenier im Ausland als in Armenien geben. Unterstützen diese auch die Republik?
Auf jeden Fall. Armenien könnte ohne die Auslandsarmenier gar nicht existieren. Armenier, die ins Ausland gehen, sind unglaublich erfolgreich und unterstützen ihr Herkunftsland wirklich nach größtem Vermögen und nach Können. Also da profitiert Armenien enorm von diesen Auslandsarmeniern.